haben und mitlesen möchten. Es geht um zwei Verse aus dem 1. Korintherbrief. Es geht um 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Paulus schreibt: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht mehr euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft worden, macht also Gott Ehre mit eurem Leib. Amen. Paulus lenkt noch einmal zurück zu den Tatsachen der Erlösung. Und er spricht zunächst davon, dass die Gläubigen erkauft worden sind. Das ist ein Bild aus dem antiken Sklavenrecht. Man konnte einen Sklaven freikaufen und ihn damit in die Freiheit entlassen, indem man eine bestimmte Summe aufbrachte. Dieses Bild ist im Neuen Testament nicht sehr oft verwendet worden, aber es kommt eben vor und es ist eine Beschreibung, eine Umschreibung für das, was Jesus Christus für uns getan hat. Dieses Bild setzt voraus, dass wir, bevor wir zu Jesus kamen, in der Situation eines Sklaven waren. Ich weiß nicht, ob ihr alle den Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Knecht wisst. Der Knecht ist ein Mensch, der seine Dienste anbietet und auf eine ganz bestimmte Zeit in einem Abhängigkeitsverhältnis lebt. Und dann kann er sich daraus lösen und kann etwas anderes machen. Der Sklave ist ein Mensch, der mit Haut und Haaren seinem Besitzer gehört. Er ist ein Stück Vieh, er ist ein Stück Hausinventar. Der Herr verfügt über ihn, und zwar nicht zeitweise, sondern jederzeit, sein ganzes Leben. Es konnte gute Herren geben, die ihre Sklaven pfleglich behandelten und ihnen wohltaten. Es gab andere Herren, die ihre Sklaven geringschätzten und auch ausbeuteten. Sicher ist aber, dass ein Sklave die höchste Form der Unfreiheit präsentiert. Paulus sagt, dass wir um einen hohen Preis freigekauft worden sind, dass Jesus einen Preis entrichtet hat, nämlich sein Blut, um uns aus den Bindungen an die alte Welt, an die alten Mächte, an den Verderber, an den Lügner herauszukaufen und damit uns ein neues Leben zu schenken. Das ist eine wunderbare und sehr praktische Beschreibung unserer Erlösung. Er hat uns am Kreuz unsere Sünden vergeben, das haben wir gehört, das bekennen wir immer wieder, dafür sind wir sehr dankbar. Er hat uns von unserem sündhaften Wesen erlöst, nämlich von unserem alten Menschen, von unserem Fleisch. Das haben wir in diesen Tagen besonders oft gehört. Und er hat uns mit dem allen eine unbeschreibliche Freiheit gegeben, die viel größer ist, als jeder hier im Raum sie schon ausgelotet und ausgekostet hätte. Es gibt manche Menschen, die sind fasziniert von der Möglichkeit eines Befreiungsdienstes. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Manche davon sind regelrechte Spezialisten eines Befreiungsdienstes. Sie sagen ungefähr so: Ja, Jesus hat uns natürlich frei gemacht. Er hat natürlich den Grund gelegt dafür, dass wir ein neues Leben haben, aber das sind alte Bindungen, die müssen einzeln angegangen werden und die müssen so angegangen werden, dass dahinterstehende Dämonen identifiziert werden und die müssen dann mit einem Gebetseinsatz ausgetrieben werden. Das kann eine abendfüllende, tageserfüllende, wochenerfüllende Beschäftigung werden. Und man kann nicht genau sagen, ob sie je abgeschlossen ist. Ich möchte nicht davon sprechen, dass so etwas in jedem Falle und immer verkehrt sein kann. Ich möchte aber doch sagen, dass ich glaube, dass diese Christen, die anderen so gut tun wollen und die manchmal so viel Zulauf haben, nicht völlig begriffen haben, was das heißt: Wir sind freigekauft von allen Bindungen, von allen Zwängen, von allen Süchten, durch das, was Jesus für uns getan hat. Und ich glaube, dass in dem Maße, wie wir das wirklich verstehen und nicht nur theologisch wiederholen, wir diesen Befreiungsdienst nicht mehr brauchen. Wir brauchen nicht Sonderaktionen, wo in die Vergangenheit rückgegangen wird. Wir brauchen nicht eine Benennung von bestimmten Dämonen und ein Ansprechen und Austreiben dieser Dämonen, wenn es sich nicht um eine echte Besessenheit handelt. Das ist ein ganz anderer Fall, aber die kommt in Deutschland so gut wie nicht vor. So gut wie nicht heißt, sie kann passieren, aber sie ist nicht häufig mehr in unserer Kultur. Aber ich glaube, dieser Befreiungsdienst ist ein Anschlag auf die völlige Freiheit, die wir in Jesus haben. Statt Menschen anzuleiten, zu sagen, du bist befreit, ergreif doch die Freiheit, und ihnen dabei Mut zu machen, werden hinter dieser Bindung Dämonen vermutet und dann benannt und dann mit großem Aufwand behandelt, statt dass Christen gesagt wird, ergreife die Freiheit, die dir gehört. Ich glaube, dass von jeder Sucht, von jeder Abhängigkeit, von jeder Bindung, von allem alten Verhalten in dem Kreuz Jesu schon die Freiheit liegt, dass er uns im Voraus, vor 2000 Jahren schon von all dem befreit hat. Und dass es wichtig und einladend ist, hinzugehen und zu sagen, Jesus, ich habe auf dem Gebiet, auf dem Gebiet, auf dem Gebiet deine Freiheit schon erlebt. Jetzt bitte ich dich auch für dieses neue Gebiet. Du hast mich damals und dort schon vom Rauchen befreit. Und jetzt nehme ich diese Freiheit in Anspruch, nicht um ein besserer Mensch zu werden, moralischer zu werden, damit die anderen nicht mehr sagen, hier stinkt es aber, wenn ich in den Raum komme, sondern weil es eine Unfreiheit ist, ein Kettenraucher zu sein. Jesus, du hast mich damals und dort schon von meinem Alkoholismus befreit. Ich nehme das in Anspruch und ich gehe gegen diese Sucht an, weil sie nicht mehr zu mir gehört, weil sie nicht mehr Teil meiner Identität ist. Jesus, ich bringe dir mein aufgewühltes Temperament, meine Art, immer an die Decke zu gehen. Du hast mich wirklich damals davon losgekauft. Das ist ein Teil des Preises, den du gezahlt hast, dass ich davon nicht mehr abhängig sein muss. Ich nehme das in Anspruch. Dass dann auch Seelsorge nötig sein kann, das würde ich nicht bestreiten. Dass Ermutigung dazu gehört, das würde ich nicht bestreiten. Dass diese Ketten nicht in einem Tage fallen müssen, das würde ich nicht bestreiten. Aber wir haben in den Wunden Jesu, in seinem Blut, die Quelle einer unerhörten Freiheit. Und ich glaube, dass wir in Gefahr sind, neue Techniken zu entwickeln, die uns davon weglenken. Das kann auch dadurch passieren, dass wir endlos in die Vergangenheit hineingehen und das Thema innere Heilung auf den Thron setzen und dann sagen, da ist noch eine Wunde, die mich bindet, und da ist noch eine alte Verletzung und da ist noch etwas und da muss Jesus hineinkommen. Und das kann ebenfalls eine Endlosgeschichte werden. Nein, von dem Zwang der alten Verletzungen, von dem Zwang, nicht vergeben zu können, von dem Zwang, die Vergangenheit nicht loszuwerden, hat uns Jesus befreit. Und es kommt darauf an, das auch zu glauben, anzunehmen, umzusetzen und zu sehen, das Blut Jesu Christi reicht für alle diese Probleme aus. Irgendjemand sollte jetzt mal Halleluja sagen. Paulus spricht aber nicht nur davon, dass die Gläubigen in Korinth durch das Blut Jesu Christi freigekauft sind. Er spricht auch davon, dass in ihnen der Heilige Geist wohnt. Er spricht davon, dass Gott selber in ihnen Wohnung genommen hat. Und zwar dauerhaft Wohnung genommen hat, nicht zu Besuch ist, nicht ein Wochenende mit ihnen verbringt, sondern dauerhaft eingezogen ist in das Haus ihres Lebens. Und das ist nun sehr wichtig. Es gibt eine verkürzte Evangeliumsbotschaft. Dabei spielt Jesus die zentrale Rolle und das ist gut so. Und der Heilige Geist kommt fast nicht vor und das ist schlecht so. Wir wären nicht völlig erlöst, wenn wir die Botschaft von Kreuz und Auferstehung hätten, von dem, was da geschehen ist, und müssten das selber in uns umsetzen. Wir müssten das selber aktualisieren, wir müssten das selber uns bewusst machen. Wir müssten diese Erkenntnis uns selber nahebringen, wir müssten uns selber überreden, dass das stimmt. Der Geist Gottes ist nicht eine Zugabe zum Christsein, sondern er ist die Mitte des Christseins. Er führt uns zum Kreuz hin, er zeigt uns Jesus, er zeigt uns, wie tief wir erlöst sind. Wir brauchen ihn Und wenn Paulus sagt, dass der Geist Gottes in uns wohnt, in unserem Körper wohnt, dann heißt es, er lebt genau an der Stelle, wo er am nötigsten ist, in uns selber, um uns von innen her in dieses Werk der Erlösung hineinzuführen, so uns immer tiefer zu offenbaren, immer größere Freude an dem zu geben, was Jesus für uns getan hat, unser Vertrauen immer tiefer zu stärken. Ja, das ist die Wahrheit. Er ist unaufhörlich am Werk in uns. Er ist am Werk, wenn du schläfst. Er ist am Werk, wenn du in Hektik bist. Er ist am Werk, wenn du Freizeit hast. Unaufhörlich arbeitet er in dir. Er lässt dich nicht dauernd in seine Karten blicken. Du musst nicht jeden Augenblick deine Augen in dein Inneres richten und gucken, was macht er jetzt gerade. Aber er arbeitet darauf hin, aus dir den Menschen zu machen, den Gott möchte. Und das ist eine ganz große Gnade. Es ist die größte Gnade, dass wir erlöst sind auf Golgatha und am Ostermorgen. Aber zu dieser Gnade gehört, dass wir jemand haben, der uns das einleuchtet. Versteht ihr das Bild? Der uns das Licht vom Kreuz anstrahlt und uns selber Licht gibt, sodass wir in dieser wunderbaren Wirklichkeit leben können und nicht nur über sie nachdenken, sondern dass sie ein Teil von uns wird, mehr und mehr und mehr unsere reale Erfahrung wird. Das ist mein erster Punkt. Die Gnade der Erlösung wird hier noch einmal bezeugt in einer Sprache, die uns nicht so geläufig ist, jedenfalls manchen von uns, aber ganz real ist. Wir sind, lange bevor wir auf der Welt waren, lange bevor wir es erkannten, lange bevor wir es wollten, vollkommen bis in die Tiefen hinein erlöst. Und diese Erlösung schließt alles ein, was dich heute noch quält. Alles, was du denkst, was du nie loswerden könntest, alles, was sich in dich eingefressen hat, alles, was dich peinigt, alles, wessen du dich schämst, davon hat dich Jesus erlöst. Und es ist wichtig, dass wir das im Glauben Punkt für Punkt ergreifen in einem lebenslangen Prozess. Wenn Gott uns neue Bindungen zeigt, dass wir wieder zum Kreuz gehen und sagen, Jesus, auch davon hast du mich befreit. Nicht kannst du mich befreien, sondern hast du mich befreit. Der Preis ist bezahlt, die Erlösung ist perfekt. Die Ketten sind zerbrochen. Aber Satan sagt, sie sind noch an dir, sie sind noch um dich, fühlst du nicht, sie engen dich ein, du wirst sie nie loswerden, das gehört zu dir, sei ruhig verzweifelt, das will ich doch die ganze Zeit. Mein zweiter Punkt, mit dem Ganzen ist eine unglaubliche Würde verbunden. Gottes Sohn hat sein Leben, das höchste Leben, das es je auf Erden gab, für dich investiert, um dich in die Freiheit zu führen. Er hat dadurch festgelegt, wie wertvoll du bist. Es gibt so viele Menschen, die ständig Probleme haben, Es gibt so viele Menschen, die ständig Probleme haben, sich selber wertvoll zu erachten, die Probleme damit haben, sich anzunehmen, die sich nicht ausstehen können, die sich nicht lieben mögen, die sich als Versager bezeichnen, als Fehler benennen. Es gibt so viele Menschen, die ein niedriges Selbstwertgefühl haben und die es auch noch haben, nachdem sie schon längere Zeit Christen sind. Es gibt so viele Menschen, die im Haus ihres Lebens nicht gerne wohnen, sondern die es bedauern, dass es sie gibt. Wie kann man solchen Menschen helfen? Es gibt eine Reihe von Antworten und in der Seelsorge muss man sicher mehr als eine Antwort geben. Aber die Kernaussage ist, du bist so viel wert, wie der Preis hoch ist, den Gott für dich bezahlt hat. Darf ich das nochmal sagen? Du bist so viel wert, wie der Preis hoch ist, den Gott für dich bezahlt hat. Gott hat in Jesus sein eigenes Leben hingegeben, um dich freizusetzen, hat einen hohen Preis für dich bezahlt. Wir kennen die Möglichkeit des Preisbezahlens vom Fußball. Es ist eine Ablösesumme. So heißt das. Je höher die Ablösesumme ist, umso höher ist der Kurswert eines Fußballspielers. Ich vergesse immer Zahlen, aber unser höchstbezahlter Spieler ist zurzeit Ballack, wie viele von euch wissen. Das sind zum Teil für einen Normalbürger astronomische Summen, die gezahlt werden, damit ein Spieler aus einem Vertrag, den er bei einem bestimmten Verein hat, rauskommt, freigekauft wird, sagen wir dann auch. Gott hat nicht eine bestimmte Ablösesumme für uns bezahlt, sondern er hat einen unendlichen Preis bezahlt, nämlich sein eigenes Leben. Und das ist das, was ich wert bin. Und ich darf sagen, ich sage mir das selber in meinem persönlichen Gebet immer wieder: Wolfram, du bist so viel wert. Vater, ich danke dir, dass ich so viel wert bin, wie das Blut, das für mich vergossen worden ist. Das ist nichts, worauf man stolz ist. Das ist nicht meine Leistung, das ist nicht die Vielzahl meiner Vorträge oder die Anzahl meiner Bücher oder die Zahl meiner Hörer. Das sind menschliche Maßstäbe. Man kann ja auf viele stolz sein und darauf seinen Wert gründen. Dass ich das und das in meinem Beruf geleistet habe, dass mein Gehalt, mein monatlich so und so hoch ist, dass wir die Firma wieder nach vorne gebracht haben, das sind alles Gründe, weshalb Menschen stolz sein können. Aber das sind schwankende Werte. Vielleicht ist die Firma morgen in den roten Zahlen, vielleicht sinkt deine Beliebtheitsskala, wenn du deine Lieder singst auf den Abenden, vielleicht sind deine Kassetten nicht mehr so im Umsatz. Das ist eine labile Größe. Aber dieser Preis steht fest, den Gott für dich bezahlt hat. Du bist jemand, der unendlich wertvoll ist, nicht nur, weil du einmalig bist, das ist eine humanistische Begründung, sondern weil Gott sein eigenes Leben in seinem Sohn für dich gegeben hat. Das ist dein Wert. Das spricht dir Gott zu. Und ich wünschte, jeder von euch, und besonders diejenigen, die so schlecht und niedrig und abfällig von sich selber denken, könnte das im Glauben ergreifen und sagen, ja, das nehme ich an. Das baut mich auf, das macht mich stolz. Stolz, dass ich der bin, für den Gott das getan hat. Nicht stolz, dass ich ein Gläubiger bin, stolz, dass ich so viel in der Gemeinde leiste. Das sind auch labile Werte. Und die andere Seite, die wir eben besprochen haben, ist ebenfalls ein Grund aufzuatmen. Nämlich der Heilige Geist wohnt in dir. Nicht eine Kraft wohnt in dir. Der Heilige Geist gibt Kraft, aber er ist weit mehr als eine Kraft. Gott selber wohnt in dir. Ich habe, wie einige von euch vielleicht auch, so meine Personen, die ich besonders im geistlichen Sinne schätze und ein bisschen verehre. Und einer davon ist der frühe Pfingstprediger John Lake, der in Südafrika gewirkt hat und später auch in Amerika ein Healing Rooms errichtet hat, der eine ungewöhnliche Vollmacht hatte. Und dieser Mann, den Gott in einer Weise gebraucht hat, dass unser eins nur staunen kann und einem fast die Luft wegbleibt, so viele Gemeinden hat er gegründet, der stellte sich manchmal auf den Spiegel, vor den Spiegel, Entschuldigung, und sagte, "This is the man in whom God dwells." Dies ist der Mensch, der Mann, in dem Gott wohnt. Das hat er nicht gesagt, um sich selber den Bauch zu pinseln. Er hat nicht hingewiesen auf seine Leistungen und seine Opfer, die er gebracht hat, sondern Gott wohnt in dir. Und wenn du in einen Raum gehst, in ein Restaurant, dann kommt Gott in das Restaurant. Und wenn du nach Hause kommst und deinem ungläubigen Ehepartner begegnest, wünschte Gott, das wäre dann bald anders, aber vorläufig ist es noch so, dann begegnet Gott ihm in deiner Person. Wenn das wirklich stimmt, was wir gehört haben, dass der Heilige Geist in uns wohnt, ich sage noch einmal, nichts zeitweilig zur Miete ist, nicht ein Wochenendgast ist. Ich war jetzt in dem Haus der Sportjugend 2 Tage, aber eben nur 2 Tage. Aber der Heilige Geist wohnt nicht 2 Tage in uns. Er wohnt vom Christbeginn an bis zur Vollendung in uns. Und er hat auch nicht vor, auszuziehen. Er hat auch nicht vor, auszuziehen, wenn wir sündigen. Wenn wir sündigen, wird er betrübt, er wird sein lautes Reden etwas leiser einstellen, er wird verletzt sein dadurch, aber er zieht nicht aus, sondern er bleibt in uns wohnhaft, weil es Gottes Gnade ist. Du trägst Gott selber in dir. Du bist ein Christophorus, ein Christusträger heißt das, und du bist ein, jetzt muss ich gucken, wie das griechisch heißt, nein, so weit bin ich noch nicht wieder. Also ein Geistträger, ein Gottesträger, Theosphoros, ein Gottesträger, der wohnt in dir. Wir müssen als Christen uns lösen von einem latenten Minderwertigkeitsgefühl, das ganz viele Christen haben. Ja, es gibt uns und wir sind eine kleine Gruppe, wir sind eine Minderheit und entschuldigt bitte, dass wir da sind. Es ist so ein Unterschied. Manche Leute kommen in die Tür rein und du hast das Gefühl, was die ausstrahlen, das kriegen die auch. Das sind bestimmte Erfolgstypen. Ich spreche jetzt vom Geschäftsverhalten. Es gibt Leute, die leben in dem Gefühl, was ich will, das kriege ich auch. Und das strahlen sie aus. Und das geht auf ihre Umgebung über. Und wir kommen oft daher mit dem Gefühl, sei nett zu mir, wir sind sowieso eine Minderheit. Und Gott gibt uns eine unglaubliche Würde, indem er uns sagt, ich habe einen hohen Preis für dich bezahlt und ich selber wohne in dir. Ich möchte gern, dass ihr stolz seid, Christen zu sein. Ich möchte nicht, dass ihr stolz seid, zur Ansgar-Gemeinde zu gehören. Das ist eine Einbindung, die ist für manche Menschen richtig und für andere ist es anderswo gut zu sein. Ich möchte nicht, dass ihr stolz seid auf euren Hauskreis, dass er besonders fromm ist und besonders viel betet und intelligent. Ich möchte, dass ihr stolz seid auf Jesus und auf Gott, sagt, ja, ich trage ihn mit mir. Ich bin in ihm und er ist in mir. Ich bin nicht der letzte Typ. Ich bin ein Mensch, dem heute schon die Zukunft gehört. Ich bin ein Mensch, in dem Gott wohnt. Es macht etwas mit dir, ob du mit einem Gefühl des Versagens herumläufst, mit einem Gefühl des Minderwertigkeitsgefühls oder ob du sagst, Gott ist in mir, ich bin wertvoll, ich bin einmalig. Gott will durch mich etwas tun, das er durch keinen anderen Menschen auf der Welt tun kann und vorhat zu tun. Das war mein zweiter Punkt. Mein dritter Punkt, es gibt auch eine Verpflichtung. Die steht ebenfalls im Text. Die Gnade nimmt uns in die Pflicht, das stimmt. Die Gnade beglückt uns, die Gnade befreit uns, die Gnade erbaut uns, aber sie nimmt uns auch in die Pflicht. Und darum steht hier, macht also Gott Ehre mit eurem Leib. Die Korinther hatten eine ganz eigenartige Theologie. Sie sagten, wir sind geistliche Menschen, und der Leib ist unwichtig. Was mit dem Körper passiert, das hat mit meinem geistlichen Leben überhaupt nichts zu tun. Wir leben heute schon in der neuen Welt. Sie waren sogenannte Enthusiasten. Paulus sagt, nein, was mit dem Körper geschieht, ist äußerst wichtig. Erstens wohnt Gott in dem Körper und schon das ist eine Adelung, eine Auszeichnung des Körpers. Und zweitens hat der Körper eine große Zukunft. Welche denn? Er wird eines kommenden Tages auferweckt werden, das heißt aus den Fesseln der Vergänglichkeit, des Verfalls, der Niedrigkeit erlöst werden. Er wird wunderbar erstrahlen, wie der Körper, mit dem Jesus das Grab verlassen hat. Der Körper ist nicht unwichtig. Und was mit unserem Körper geschieht, ist auch nicht egal. Wir können nicht einfach sagen, körperlich mache ich das und das, aber mit einem geistlichen Leben hat das gar nichts zu tun. Paulus versucht genau das Gegenteil ihnen bewusst zu machen. Der Körper ist einbezogen, der Körper ist der Bereich, der sich an letzter Stelle dem Geist unterordnet. Und wir tun einiges, um ihn rauszuhalten. Ich glaube, erst wenn wir lernen, unseren Körper auch zu beherrschen mit seinen Funktionen und nicht uns vom Körper terrorisieren zu lassen, sind wir richtig tief in die Erlösung hineingekommen. Der Körper kann mit uns spielen. Jetzt bin ich müde, jetzt mag ich nicht. Heute ist das Wetter schlecht, ich will nicht. Die Stimmung ist nicht nach Gebet, also lasse ich es. Wir sind oft sehr in den Fesseln des Körpers und wenn das Wetter schlecht ist, sinkt unsere Stimmung auch als Christen und wenn das Wetter steigt, ist alles wunderbar. Und wenn wir ein leckeres Essen sehen, sagen wir, da muss ich zugreifen, wer weiß, wann ich es wieder kriege und nehmen uns dann die siebte und achte Portion. Verherrlicht Gott an eurer Seele, verherrlicht Gott an unserem Geist, aber hier steht, verherrlicht Gott an eurem Körper. Und was die Korinther gemacht haben und was der Anlass war für diese Verse, die ich etwas aus dem Zusammenhang herausgenommen habe eben, das war, dass sie Unzucht betrieben, dass sie Hurerei betrieben, weil sie sagten, das hat doch mit dem Körper, das hat doch mit dem Glauben nichts zu tun. Mein Glaube ist davon unberührt. Wenn ich mit einer Prostituierten zusammenkomme und mich ihr hingebe, das hat doch mit dem Glauben nichts zu tun. Das ist doch nur äußerlich. Paulus sagt, nein, das ist nicht nur äußerlich. Das greift ein in dein Glaubensleben. Und deswegen ist das auch wichtig heute, was wir mit unserer Sexualität machen, das ist nicht neutral. Das hat Einfluss auf unser geistliches Leben. Und wenn wir sagen, wir haben uns da unsere Sonderregelungen zurechtgelegt, Jesus wird schon damit einverstanden sein, dann haben wir auch die Folgen zu tragen, nämlich dass unser geistliches Leben leidet. Ich möchte einen einzigen Menschen sehen, der in sexuellen Dingen seinen eigenen Kurs fährt und trotzdem ein strahlendes, glückliches Christentum lebt. Ich möchte einen treffen. Nun ist das Thema Sexualität nicht das Ganze, auch nicht bei diesem Thema. Ich nenne noch einige andere Dinge. Der Körper, das sind zum Beispiel unsere Augen. Die Augen sind deswegen so interessant am Körper, weil sie sowohl empfangen wie auch senden. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Die Augen sind das Fenster der Seele, sagt man. Da fallen viele Dinge rein, die wir äußerlich wahrnehmen. Die sinken in den Grund unserer Seele und wirken sich so oder so aus. Aber die Augen sind auch ein Organ, durch das wir etwas mitteilen können. Da kann Kälte herauskommen, Hass kann aus den Augen sprechen, Gleichgültigkeit kann sich zeigen oder Wärme, Teilnahme, Liebe, Anteilnahme. Verherrlicht Gott mit eurem Körper heißt dann auch, verherrlicht ihn mit euren Augen. Überlegt, was ihr euch ansieht. Ihr Lieben, Bilder sind sehr machtvoll. Und wenn wir viele, viele Stunden vor dem Fernseher verbringen, das ist keine moralische Frage erst einmal, sondern eine Frage der Kräfteökonomie und des Einflusses. Alle die Bilder, die du siehst, werden in der Seele wirksam. So und so. Ich spreche nicht nur von bestimmten Internetbesuchen, wo pornografische Szenen sind. Ich spreche auch von bestimmten Serien, die vielleicht ganz harmlos sind, aber voller Kitsch und voller falscher Idole. All das geht hinein in die Seele. All die Bilder wirken sich aus. Und Bilder sind sehr machtvoll, machtvoller als Worte. Heiligt Gott an eurem Leibe heißt auch, nehmt eure Augen in Zucht und überlegt, was ihr euch anseht. Wenn ihr könnt, müsst euch nicht wundern, dass dann das Gebetsleben schwach wird, wenn vorher aller mögliche Schrott über die Augen in die Seele gefallen ist. Verherrlicht Gott an eurem Leibe, das heißt auch, stellt eure Hände Gott zur Verfügung. Diese Hände können segnen. Diese Hände können streicheln. Diese Hände können wohltun. Diese Hände können zuschlagen. Diese Hände können sich zurückziehen. Diese Hände können sich in der Tasche ballen vor Wut. Gebt ihm eure Hände als das, womit ihr in der Welt Dinge gestaltet. Er will sie benutzen für seine Zwecke. Verherrlicht Gott an eurem Leibe heißt auch, gebt ihm eure Zunge. Vor kurzem kam ein junger Mann zu mir, der erst eine Woche Christ war. Er war auf einem unserer Grundkurse und sagte, Wolfram, ich habe ein Problem. Manchmal rede ich zu viel und bedauere das. Manchmal, wenn ich reden müsste, rede ich zu wenig und bedauere das auch. Was soll ich machen? Ich habe ihm gesagt, was ich dir jetzt erzähle, wirst du heute noch nicht richtig verstehen, aber ich sage es dir trotzdem schon mal, übergib das Problem dem Heiligen Geist. Nimm dich nicht selber in eine Disziplin, steh nicht neben dir und beobachte dich und reiß dich zusammen, sondern sag dem Heiligen Geist, der in dir wohnt, du hast Jesus aufgenommen, war eine Woche Christ. Übergib es dem Heiligen Geist und lass ihn das in dir bewirken. Er kann das machen, dass du eine Disziplin in dein Sprechen bekommst, die du sonst nicht hättest. Dass deine Redseligkeit verwandelt wird in gezieltes Reden, dass dein Schweigen verwandelt wird in Reden, wo es nötig ist. Heiligt Gott an eurem Leibe, verherrlicht ihn, heißt auch, gebt Gott euren Gaumen und euren Magen. Ich will das Thema hier nicht auf dem Thema nicht rumreiten. Aber wenn wir unser Essensverhalten nicht im Griff haben, ist es keine Ehre für Jesus. Die Speisen schmecken halt dummerweise so gut. Die Mengen, die wir vorgesetzt kriegen, sind oft überreichlich. Der Appetit ist da und es ist leicht so, dass wir nochmal und nochmal und nochmal. Und dann haben wir das Problem, dass wir dann wieder ins Wellnesszentrum müssen oder ins Fitnessstudio und lange Programme machen, weil wir am Anfang uns überfressen haben. Darf man das mal laut sagen unter Christen? Wir leben in einer Kultur des essensmäßigen Überflusses. Das ist eine ständige Verführung. Und ich glaube, der Geist Gottes möchte uns helfen, dass wir ein Essverhalten lernen, das von innen kommt, dass nicht sich einfach Dinge abhungert, sondern dass einfach die Ration einteilt. Verherrlicht Gott an eurem Leibe heißt eben auch, nehmt eure Zunge, nehmt euren Gaumen in Zucht. Und es heißt zum Schluss, gebt dem Heiligen Geist nicht nur das Besuchszimmer in eurem Haus, öffnet ihm die ganze Wohnung. Manche haben das so eingerichtet, dass der Heilige Geist schon seinen Platz haben darf. Das Besuchszimmer ist ja auch schön, das ist extra für einen Besuch ausgestattet. Aber der Heilige Geist hat die unangenehme Eigenschaft, dass er in alle Räume will, auch in das Schlafzimmer, auch in das Essenszimmer, auch in das Wohnzimmer, sogar in die Abstellkammer. Man möchte alles ausfüllen, er möchte der Herr sein. Die ganze Erlösung, und damit schließe ich für heute, ist darauf ausgerichtet, Gott zu verherrlichen. Die ganze Erlösung ist kein Selbstzweck, dass wir erlöst sind und es genießen, dass wir Gott groß machen. Wir machen Gott groß und nicht die Menschen groß. Wir machen Gott groß und uns nicht selber groß. Wir machen Gott groß und nicht den Teufel groß. Manche Christen machen den Teufel groß, sie geben ihm ständig die Ehre und geben ihm ein Übermaß an Zuwendung, was er überhaupt nicht verdient. Beschäftigen sich mit ihren Niederlagen, mit ihren Problemen, machen die Probleme groß. Und Gott möchte, dass wir ihn groß machen in unserem Leben. Das bewirkt der Geist Gottes in uns. Amen.